NDR Info. Themen des Tages.
Das Rentenpaket der Bundesregierung hängt weiter am seidenen Faden, denn die junge Gruppe in den Reihen von CDU, CSU sagt, uns passt das weiter nicht. Ein Thema des Tages an diesem Montag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir beleuchten außerdem gleich, wie Gewalt bei der eindrucksvollen Demo in Gießen den Extremismus in der neuen AfD-Jugend in den Schatten zu stellen droht. Zuerst aber schauen wir auf eine entscheidende Woche für die Ukraine. Oder wird es wieder nur eine Krieg- und Friedensshow, hinter der sowieso kein Friedenswille steht, jedenfalls nicht in Russland. Es geht um den Stand der Diplomatie vor dem Auftritt des US-Sondervermittlers in Moskau morgen. Die EU-Verteidigungsminister berieten heute in Brüssel über zwei Dinge, die eng miteinander verwoben sind. Die Unterstützung für die Ukraine, die sich seit bald 4 Jahren gegen den Überfall durch seine Nachbarn Russland wehrt, und über die eigene Verteidigungsfähigkeit der 27 EU-Mitgliedstaaten, die rasch gefragt sein könnte, wenn Russland erst einmal in der Ukraine triumphiert hätte. Nicht gefragt sind Europas Diplomaten und Politiker in den laufenden Verhandlungen der USA mit Russland und der Ukraine. Und der US-Außenminister schwänzt auch demonstrativ ein NATO-Treffen am Mittwoch. Helga Schmidt aus Brüssel.
Während die diplomatischen Drähte zwischen Washington und Moskau heiß laufen, stehen die Europäer am Rande und kämpfen darum, überhaupt gehört zu werden. Vertrauen sie denn den amerikanischen Unterhändlern nicht? Das wurde die Chefdiplomatin der EU, Kaja Kallas, heute gefragt. Und ihre Antwort war alles andere als ein Ja. Kallas wich aus. Von Vertrauen in die Amerikaner wollte sie heute lieber nicht sprechen.
It's not the question of trust. It's a question of, again, if we want to...
Wenn wir einen dauerhaften Frieden wollen, müssen wir gucken, wer den Krieg ausgelöst hat. Und das war Russland und sein Nachbarland überfallen hat. In der Europäischen Union gehört Kaja Kallas zu denjenigen, die am lautesten Zugeständnisse an Putin ablehnen. Genau die Zugeständnisse, die der Kreml aber gerade auf dem Silbertablett von Donald Trumps Chefverhandlern serviert bekommt. So sieht Kaja Kallas das.
I'm afraid that all the pressure will be put on the victim, which is that Ukraine has to make concessions.
Sie fürchtet, dass der Druck auf das Opfer des Angriffskrieges ausgeübt wird, also auf die Ukraine, von Moskau und auch von Washington, was aus ihrer Sicht auf einen Triumph von Putin hinauslaufen würde. Der ukrainische Verteidigungsminister Denis Schmyhal wurde in Brüssel heute besonders herzlich von seinen europäischen Ministerkollegen begrüßt. Die meisten wollten damit zeigen, Europa steht hinter der Ukraine, wenn Europa schon bei den Verhandlungen nicht dabei sein kann. Stellvertretend für Bundesverteidigungsminister Pistorius kam sein Staatssekretär nach Brüssel, Sebastian Hartmann, und auch er machte ein großes Fragezeichen hinter die amerikanischen Verhandlungen mit Russland.
Wir sehen keinerlei Verhandlungsbereitschaft Russlands. Es werden die Angriffe intensiviert auf zivile Infrastrukturen, auf Energieinfrastrukturen und weiterhin ein brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt.
Deutschland bleibt, das versicherte Hartmann, das Land, das in der EU mit Abstand die umfangreichste Militärhilfe für die Ukraine leistet, auch im zu Ende gehenden Jahr 2025.
Bedeutet gleichzeitig, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Ukraine ihre Luftverteidigung weiter ausbauen kann, dass wir dafür sorgen, dass Munition zur Verfügung steht. Und es ist ein starkes Signal, das wir gerade aus Deutschland senden, dass wir noch einmal um 3 Milliarden Euro die Unterstützungsleistung für die Ukraine auf jetzt 11,5 Milliarden Euro dank des deutschen Haushaltsgesetzgebers ausweiten.
Waffenhilfe also statt Waffenstillstandsverhandlungen. Die Europäer wissen im Moment nicht einmal, ob ihre Forderungen von den Amerikanern in das Friedenspapier aufgenommen wurden. Und wenn ja, welche Forderungen? Bestenfalls erfahren sie das vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der ist heute zu Gast in Paris und ließ sich am Nachmittag mit den, wie er sagte, wichtigen europäischen Freunden zusammenschalten. Deutschland und Polen waren auch dabei, die Niederlande, Italien und einige andere EU-Länder, aber auch Großbritannien. Selenskyj berichtete über den Stand der Ukraine-Gespräche, die gestern in Florida geführt wurden, von Trumps Unterhändlern und von seinem Schwiegersohn Jared Kushner.
Helga Schmidt aus Brüssel. Und vor den morgigen Gesprächen in Moskau habe ich mit unserem Korrespondenten Frank Eichmann gesprochen, der von Tiflis aus berichtet. Was will Moskau und was ist es bereit einzuräumen, um es zu erreichen?
Also weitgehend unveränderte Position, So ist es auch vor dem morgigen Gespräch. Man kann das zusammenfassen, das ist alles eher ein Ultimatum als Forderungen an die Ukraine, was aus Moskau kommt bis heute. Und das kennen wir ja seit den ersten Kriegstagen. Es hat sich auch kaum geändert. Die sogenannte Demilitarisierung, Abbau der Streitkräfte der Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft. Im besten Fall ein Regime-Change, dass dieses Neonazi-Regime nicht weitermacht. Das heißt jetzt, es muss schnell Neuwahlen geben. Und dann gibt es natürlich den wichtigen Punkt, die Ukraine soll ihre Gebietsverluste akzeptieren, neben der Krim die 4 ja nur von Russland teilbesetzten Gebiete. Da hat sich Russland keine Millimeter bewegt und ich sehe nicht, dass das dann bei den Gesprächen mit Witkow einen neuen Schub geben könnte. Und insofern gibt es nur eines, was vielleicht neu ist. Seit Trump Präsident ist, ist der Wunsch Russlands wieder sehr groß, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten deutlich zu verbessern, über sie in das internationale Handels- und Wirtschaftssystem zurückzukehren. Und das ist etwas, was man vielleicht sogar erreichen kann, ohne Frieden zu schließen. Jedenfalls hat das in dem fast Jahr der ersten Präsidentschaft von Trump ja funktioniert. Und ob es nun wirklich zu einem Friedensschluss in Bälde kommt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.
Nach allem, was wir über die bisherigen Beratungen wissen, wird das dann morgen eine Kumpanei zwischen dem Kreml und Witkow, dessen Ergebnis man dann im Grunde nur noch Trump, dem US-Kongress und vielleicht den Europäern schmackhaft oder jedenfalls unabweisbar erscheinen lassen muss?
Es kann natürlich sein. Wir kennen den letzten Entwurf dieses ursprünglichen 28-Punkte-Planes ja nicht. Vielleicht ist da etwas ganz Geniales an Formel gefunden worden. Ich halte das jetzt mal für nicht so wahrscheinlich, aber wer weiß. Ich denke, unsere Erwartungen sollte wirklich mal stark begrenzen, dass Witkow nicht der Typ ist, der jetzt kommt, Putin auf die Finger klopft und mit knallhartem Forderungskatalog als Daumenschrauben-Gepäck sagt, jetzt muss das Ding hier abgeschlossen werden. Es fragt sich dann wirklich, ob die Europäer gehört werden, was die Ukraine wirklich beitragen darf und welche roten Linien dann gelten und welche nicht. Aber es hat schon 5 Witkow-Putin-Treffen gegeben, neben allen anderen. Das ist jetzt das 6. Und es wäre schon eine große, große Überraschung, wenn Putin heute tatsächlich verhandlungsbereit in Richtung Frieden wäre, der so heißt, wie es die Europäer formulieren, gerecht und dauerhaft.
Wenn es um Territorium auch geht, kann Putin denen, die seine Herrschaft tragen, den Tausch von 100.000, vielleicht 200.000 Soldaten aus Russland, die gefallen sind, gegen am Ende 3,5 mühsam militärisch beherrschte Regionen in der Ostukraine als Triumph verkaufen, falls das nicht ohnehin nur eine weitere Etappe wäre?
Naja, im russischen Staatsfernsehen wird ohnehin ein anderes Bild gezeigt und in der russischen Propaganda, da wird nämlich jeden Tag gesiegt in der Ukraine und vorgerückt. Aber es wäre eben tatsächlich so, wenn wir uns vorstellen, es gäbe einen plötzlichen, überraschenden politischen Schwenk hin zu Frieden, dann könnte das für Putin in der Tat zum Problem werden, zumal das Land sich ja umgestellt hat in Richtung Kriegswirtschaft. Die Mehrwertsteuer im nächsten Jahr hoch von 20% auf 22%. Da merkt dann jeder, dass er doch noch einen größeren Beitrag zum Krieg leisten muss und dass der immer, immer, immer wieder teurer wird, aber eigentlich keinen wirklichen Erfolg bringt. Nur das, was Sie fragen, unterstellt ja, dass es einen offenen Diskurs gibt und den gibt es nicht in Russland. Das kann man alles unter Kontrolle halten in dem heutigen Russland, weil einfach Putin, die Staatsmacht und die Propaganda einfach die Agenda auch setzen könnten und auch so den Sprechzettel setzen könnten und die Wahrnehmung versuchen zu formen dessen, was da eigentlich passiert und was der Putin da eigentlich macht.
Einschätzungen von Korrespondent Frank Eichmann. Die Ukraine-Politik und die europäische Verteidigung waren naturgemäß auch ein Thema der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen, die am Nachmittag begonnen haben. Zuvor umrissen Kanzler Merz und der polnische Ministerpräsident Tusk auch vor Mikrofonen und Kameras ihre gemeinsamen Vorhaben und Positionen. Beide Christdemokraten schalteten sich auch gemeinsam aus dem Berliner Kanzleramt mit den anderen europäischen Ukraine-Unterstützern zusammen. Inzwischen nehmen auch mehrere Ministerinnen und Minister beider Länder an den Konsultationen teil. Georg Schwarte hat das Treffen beobachtet.
Es begann mit einer Geste. 73 Pergamente, eine Skulptur vom Kopf des heiligen Jakobus, des Älteren, von Deutschland hier im Kanzleramt, zurückgegeben an Polen. Der rote Faden dieses Tages und der Pressekonferenz zwischen Deutschland und Polen darf nie wieder ein Blatt passen.
Wir setzen mit den Regierungskonsultationen ein Zeichen. In der Erklärung, die wir heute verabschieden, heißt es, Deutschland und Polen sind unverzichtbare Partner.
Unverzichtbare Partner, aber Partner mit Vergangenheit, grausamer, die NS-Verbrechen, der Überfall auf Polen, die Opfer. Merz kam schnell auch darauf zu sprechen, mit einem Versprechen auch hier.
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den deutschen Gräueltaten am polnischen Volk bleibt eine zentrale Lehre aus der Geschichte. Deutschland gehört fest und zuverlässig an die Seite Polens.
Der Kanzler kündigte an, was lange schon diskutiert wird. Das dauerhafte Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs wird kommen. Die Ausschreibungen dazu werden jetzt beginnen, verspricht Merz. Die Rückgabe von Kulturgütern, die Geste heute soll nur ein Anfang sein. Und was ist mit Wiedergutmachung, fragt später eine polnische Journalistin. Was mit Reparationen? Merz wurde da dann deutlich.
Die Frage nach Reparationen ist aus deutscher Sicht juristisch und politisch seit vielen Jahren abschließend beantwortet. Klar ist aber auch, Erinnerung und Aufarbeitung werden für uns niemals abgeschlossen sein.
Donald Tusk steht daneben, nickt, sagt später, als er gefragt wurde, die Zukunft sei sicher jetzt wichtiger als die Vergangenheit, aber die sei eben auch zu betrachten. Er weist darauf hin, dass es nicht immer einfach war mit diesem Deutschland, dass er lange Jahre vergeblich auf die Gefahr durch Russland verwiesen habe, auf Energieabhängigkeiten. Jetzt aber sei man auch hier einig, dolmetscht die Übersetzerin im Kanzleramt.
Und heute, und wir wollen diese Worte auch wirklich sehr ernst nehmen, habe ich die größte Unterstützung, was diese harte Position anbelangt in der Energiepolitik seitens des Bundeskanzlers. Und das ist wirklich ein wichtiges Zeichen der Zeit.
Ein wichtiges Zeichen auch. Der ukrainische Präsident, der gerade zu Gast bei Macron in Paris war, hatte zuvor Merz und Tusk im Kanzleramt angerufen. Auch das mehr als nur eine Geste, sagt Merz, der Donald Tusk eher amerikanisch Donald nannte.
Lieber Donald, wir haben gerade gemeinsam mit Präsident Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer und anderen europäischen Partnern telefoniert. Wir kommen gerade von diesem Telefonat.
Merz kündigte an, dass man sich einig sei, in Brüssel jetzt die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nutzen zu wollen. Mit Polen soll es eine verstärkte Drohnenkooperation geben, mehr Manöver im Bereich Infrastruktur, neue Bahnstrecken. Angermünde und Stettin nannte der Kanzler, bessere Brücken, Straßen. An der Grenze Frankfurt oder verbesserte Abfertigungsanlagen. Es waren die 17. Regierungskonsultationen heute zwischen Partnern, die Freunde sein wollen, aber einander genau beobachten. Auch deshalb am Ende noch einmal der Appell des Kanzlers.
Wir Deutsche brauchen das starke Polen als gleichwertigen Partner. Daran haben wir ein fundamentales Interesse.
Georg Schwarte aus Berlin. In dieser Woche ist die politische Vokabel Fraktionsdisziplin mal wieder in aller Munde. Das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition, das Fakten bis zum Jahr 2031 schafft, soll durch den Bundestag. Dabei sind die Fraktionen, die von Union und die der SPD, zur Einigkeit verdammt. Bei CDU/CSU ist noch immer unklar, wie viele der jungen Abgeordneten zustimmen werden, die mit dem Versprechen auf eine generationengerechtere, große Rentenreform im kommenden Jahr vertröstet worden sind. Klar ist, die junge Gruppe als Ganzes lehnt das Vorhaben unverändert ab, sagt aber ihren einzelnen Mitgliedern, ihr müsst wissen, was ihr bei der Abstimmung tut. Hans-Joachim Viehweger fasst zusammen.
Die junge Gruppe der Union bleibt bei ihrer Kritik. Sie hält das Rentenpaket, so heißt es in einer neuen Erklärung, weiterhin nicht für zustimmungsfähig. Den Zusagen für weitere Rentenreformen traut sie nicht. Ein Problem insbesondere für Fraktionschef Jens Spahn, der in der Talksendung Mioska mögliche Konsequenzen eines Scheiterns skizziert hat.
Die Folge wird ja nicht sein, dass wir einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Die Folge wird ja sein, dass erstmal alles zum Stillstand kommt. Bürgergeld, Migration, Energiepolitik. Wir haben ja noch viel, was wir parallel machen.
Noch deutlicher wird die SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Baas. Sie knüpft das Fortbestehen der schwarz-roten Koalition an eine erfolgreiche Abstimmung im Bundestag.
Das ist wichtig, insbesondere natürlich für den Fortbestand der Koalition, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass eben wir kaum noch andere Gesetzgebungen, wenn das jetzt scheitert, durchs Parlament bringen.
Allerdings hatte Baas mit Aussagen beim Juso-Bundeskongress am Wochenende selbst Öl ins Feuer gegossen, nachdem sie vergangene Woche von Teilnehmern des Arbeitgebertags wegen der Rentenpolitik zum Teil ausgelacht worden war, kritisierte sie nun die Arbeitgeber mit deutlichen Worten.
Für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen.
Beim Arbeitgeberverband, aber auch innerhalb der Unionsfraktion hat sie damit für Empörung gesorgt. Wenn eine Arbeitsministerin öffentlich zum Kampf gegen Arbeitgeber aufrufe, sei sie eine Fehlbesetzung, so zitiert die Bild-Zeitung den CDU-Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten. Auch bei Generalsekretär Carsten Linnemann ist die Aufregung um die Worte von Baas angekommen. Er betont, eine starke Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften sei wichtig für Deutschland.
Deswegen fände ich es gut, wenn es hier eine Klarstellung gäbe der Ministerin. Das sieht die genauso, aber ich finde, diese Klarstellung wäre nach diesem Wochenende richtig, weil auch ich sehr viele Nachrichten bekommen habe zu diesem Thema und viele verunsichert sind.
Auch die Kritiker des Rentenpakets aus der jungen Gruppe sehen sich bestätigt. Sie bewerten die Worte von Baas als, Zitat, klare Absage an jegliche Reform im Sinn einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik. Der JU-Vorsitzende Johannes Winkel hat, Linnemann zufolge, bei den Gremiensitzungen der CDU denn auch sein Nein zum Rentenpaket in der vorliegenden Form bekräftigt.
Er hat sich eben eingebracht, hat aber seinen Abstimmungsverhalten deutlich gemacht, dass er dem so nicht zustimmen kann.
Sollten alle 18 Mitglieder der jungen Gruppe dem Gesetz nicht zustimmen, hätte die Koalition keine eigene Mehrheit. Allerdings enthält das Papier der jungen Unionsabgeordneten auch den Hinweis, dass sie die verschiedenen Argumente, so auch die Rücksicht auf den Koalitionsfrieden und die weitere Regierungsarbeit, berücksichtigen würden. Es ist also auch möglich, dass einzelne Abgeordnete sich enthalten oder eine Zustimmung mit einer persönlichen Erklärung verbinden. Fraktionschef Spahn hatte sich in der ARD am Sonntagabend jedenfalls vorsichtig zuversichtlich gezeigt.
Die Mehrheit ist im Werden, so würde ich es formulieren in diesen Tagen.
Hans-Joachim Viehweger. Die Einladung von AfD-Abgeordneten zu einem parlamentarischen Abend hat sich als Fehler erwiesen. Es ist das Gegenteil von dem passiert, was wir wollten. Mit diesem Eingeständnis ändert der Verband die Familienunternehmer seine Grundhaltung ein zweites Mal. Vergangene Woche hatte er erklärt, er habe ein Kontaktverbot zur AfD aufgehoben. Daran gab es nicht nur Kritik von Parteien der demokratischen Mitte, es kehrten auch Unternehmen wie Rossmann und Vorwerk dem Verband den Rücken. Die neue Entwicklung fasst Anina Pommerenke zusammen.
Die Einladung von AfD-Abgeordneten zu einem parlamentarischen Abend habe sich als Fehler erwiesen. Das teilte Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer, am Sonntagabend auf der Internetseite des Verbands mit. Man habe mit Vertretern der AfD darüber sprechen wollen, wie wirtschaftsfeindlich ihr Parteiprogramm sei und dass es dem Wirtschaftsstandort Deutschland schade. Leider sei öffentlich der falsche Eindruck entstanden, dass man die Partei stärken wolle. Schon im Oktober hatte der Verband der Familienunternehmer Mitglieder der AfD zu einem parlamentarischen Abend eingeladen. Eine breite Öffentlichkeit, darunter auch einige Mitglieder des Verbands, hatten davon erst infolge eines Medienberichts in der vergangenen Woche erfahren. Die Kritik an dieser Entscheidung fiel heftig aus. Mitglieder wie die Drogeriekette Rossmann aus Niedersachsen, der Hamburger Getränkehersteller Fritz Kohler oder der Küchengerätehersteller Vorwerk traten sogar aus dem Verband aus. Doch einige Unternehmen stellten sich auch hinter die Entscheidung des Bundesverbandes. Stefan Dreger, der Vorstandsvorsitzende der Dregerwerk Verwaltungs AG in Lübeck, teilte gegenüber NDR Info etwa schriftlich auf Anfrage mit:
Es ist immer richtig, miteinander zu reden statt übereinander. Das gilt in allen Diskussionen, die die Gesellschaft spalten. Auch wenn es anstrengend ist, wir müssen die AfD in der Sache widerlegen und aufzeigen, dass die demokratiefeindlichen und wirtschaftsfeindlichen Positionen den Wohlstand gefährden.
Trotz der kontroversen internen Auseinandersetzung scheint sich die Seite der Kritiker durchgesetzt zu haben. Der Bundesverband änderte seinen Kurs. Mitglieder von CDU und SPD begrüßten die Entscheidung. Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD sagte etwa dem Handelsblatt, es sei ein schwerer Fehler gewesen, einer völkischen nationalen Partei durch Annäherung zur Normalisierung zu verhelfen. Der Bund katholischer Unternehmer mahnte dagegen mehr Offenheit für den Dialog an. Eine kritische und argumentative Auseinandersetzung sei kein Zeichen der Unterstützung. Aus sinnvoller inhaltlicher Abgrenzung dürfe keine Diskursverweigerung werden. Der Verband der Familienunternehmer möchte sich nun in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam mit Mitgliedern darüber beraten, welche anderen Wege es geben könnte, um sich mit der AfD kritisch auseinanderzusetzen und gleichzeitig deutlich zu machen, wofür der Verband stehe. Der Verband wolle sich darüber hinaus auch bei kommenden Landtagswahlen erneut klar gegen die AfD positionieren.
Die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen hatte am Wochenende zwei Schauplätze, in der Halle und vor der Halle. Vor der Halle formierte sich der Protest gegen die Veranstaltung und die ganze Organisation, deren Vorläufer als gesichert rechtsextrem eingestuft war. In der Halle mühten sich alte und junge Redner um Einigkeit und um Forderungen und Formulierungen im Rahmen des rechtlich Möglichen. Der hessische CDU-Innenminister Poseck beklagt erhebliches Gewaltpotenzial der Gegendemonstranten. 50 Polizisten trugen Verletzungen davon.
Ein verkürztes Video auf Social Media. Es zeigt den Einsatz der Polizei am Samstag auf der B49 bei Gießen. Die Polizei will eine Straßenblockade der Demonstranten auflösen und setzt dafür auch Schlagstöcke ein. Suraj Mailitafi vom Aktionsbündnis Widersetzen kritisiert das Vorgehen der Polizei am Wochenende.
Sie haben uns kriminalisiert und haben Polizeigewalt gegen uns eingesetzt. Sie haben uns geschlagen mit Schlagstöcken und Menschen geschlagen, die für die Demokratie und gegen Faschismus auf die Straße gegangen sind. Und das war die Strategie der Polizei und das muss man ganz klar verurteilen.
Was er nicht erwähnt, in anderen Videos sind Demonstranten zu sehen, die mit Mülltonnen als Schutz auf Polizisten zugerannt sind. Ein weiteres Video zeigt einen Angriff der Demonstranten auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Julian Schmidt aus Marburg. Mit blauem Auge und gebrochener Nase beschreibt er die Situation heute so.
Nach wenigen Metern, die wir gegangen sind, kamen uns dann auch schon die ersten entgegen und haben uns entsprechend blockiert und bedrängt. Wir haben dann versucht, irgendwie da vorbeizukommen und eben in Richtung Polizei zu kommen. Und dann flogen auch schon irgendwann, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe, die Fäuste und das Ganze ist dann entsprechend eskaliert.
Der hessische Innenminister Roman Poseck hat heute in Wiesbaden von rund 1000 gewaltbereiten Linken gesprochen. Nur durch den Einsatz der Polizei seien bürgerkriegsähnliche Zustände verhindert worden, weil die beiden Extreme nicht aufeinander getroffen wären.
Die körperliche Unversehrtheit jedenfalls der meisten Beteiligten konnte gewahrt werden. Und darüber hinaus ist die Versammlungsfreiheit zur Geltung gebracht worden. Diese Versammlungsfreiheit steht selbstverständlich den friedlichen Demonstranten, aber nach der sehr klaren Rechtslage eben auch der AfD zu.
Den Vorwurf der Polizeigewalt weist der CDU-Politiker zurück. Die Polizei sei verhältnismäßig vorgegangen. Blockaden hätten teilweise aufgelöst werden müssen, damit die AfD-Versammlung stattfinden kann.
Wenn aber den Aufforderungen, eine Blockade aufzulösen, nicht Folge geleistet wird, dann ist es auch notwendig, dass die Polizei Zwang anwendet.
Rund 5000 Polizisten waren am Wochenende in Gießen im Einsatz. 50 von ihnen haben leichte Verletzungen wie Knochenbrüche erlitten. Rückendeckung bekommt die Polizei nicht nur vom hessischen Innenminister, sondern auch vom Hamburger Polizeiwissenschaftler Raphael Beer.
Ich habe jetzt in den Bildern, die mir zur Verfügung stehen, keine strukturelle Gewalt erkannt.
Polizei dürfe Gewalt anwenden, diese müsse aber verhältnismäßig sein.
Also wenn man sich beispielsweise vor dem Versammlungsort der AfD hingesetzt hat auf der Straße, dann war die Dringlichkeit, die zu räumen, größer als auf dem freien Feld oder auf dem Zubringer. Das entscheidet aber der Einsatzleiter vor Ort.
Über 20.000 Menschen haben in Gießen friedlich gegen die AfD demonstriert. Über sie spricht aufgrund der Gewalt aber kaum jemand.
Michael Setz berichtete aus Wiesbaden.
NDR Info. Die Meinung.
Gewaltszenen bei der großen Gegendemonstration in Gießen verschieben nun den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei sollte der eigentlich auf die Vorgänge in der Halle gerichtet sein, findet Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas. Hier sein Kommentar.
Ich habe am Wochenende aus Gießen berichtet über die neue AfD-Jugend und die Frage, wie extrem die eigentlich ist. Das hat sich wieder einmal deutlich gezeigt, aber die Frage rückt jetzt in den Hintergrund und das ist nicht gut. Die Halle in Gießen war am Vormittag noch sehr leer. Hunderte Teilnehmer steckten fest, sie wurden blockiert. Die Polizei musste erst dafür sorgen, dass die Straßen wieder offen sind, und sie begleitete die AfD-Mitglieder in die Halle. Das ist richtig so, denn das Grundgesetz gilt für alle, auch für die AfD. Und auch wenn es sich hier um eine Partei handelt, die in Teilen rechtsextrem ist, also verfassungsfeindlich. Es klingt vielleicht absurd, ist es aber gar nicht. Auch wenn Verfassungsfeinde bedroht werden, muss der Staat, müssen wir alle die Verfassung hochhalten. Anders funktioniert es nicht. Das heißt, eine Partei hat das Recht, sich zu versammeln. Genauso richtig ist, natürlich darf man gegen die AfD demonstrieren. Und ich finde, man sollte es auch als Zivilgesellschaft, weil die Partei in erheblichen Teilen rechtsextrem ist, weil die Menschenwürde für sie nicht mehr unantastbar ist. Das alles ist nachzulesen in den Gutachten der Verfassungsschützer. Es ist zu hören auf den Bühnen, in Parlamenten und Parteitagen und in den sozialen Medien. Der übergroße Teil in Gießen hat friedlich demonstriert, und für die muss das, was dann passierte, besonders bitter sein, denn es gab auch Gewalt. Dutzende Polizisten wurden verletzt, AfD-Abgeordnete eingekesselt und angegriffen, Medien offen bedroht und verfolgt. Das geht so nicht. Gewalt verbietet sich immer in einer Demokratie. Und vor allem, was soll es bringen? Die AfD wird dadurch ganz sicher nicht kleiner, sie wird so nicht verschwinden. Es wird kaum einen ihrer Wähler überzeugen. Im Gegenteil, die AfD kann sich jetzt hinstellen als Verteidigerin der Demokratie. Kaum noch jemand redet darüber, wie rechtsextrem die Partei ist, dass besonders die bejubelt werden, die millionenfach abschieben wollen und von Remigration sprechen, dass das rechtsextreme Vorfeld völlig selbstverständlich in Gießen dabei ist. Darüber müssen wir als Land und als Zivilgesellschaft reden. Es gibt keine einfachen Lösungen gegen die AfD, aber Gewalt und Blockaden sind es ganz sicher nicht.
Die Meinung von Gábor Hallas am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Montag. NDR